All das muss so schnell wie möglich passieren. Ein Abwarten, Hinhalten und Hinauszögern ist angesichts der schwerwiegenden Auswirkungen des Klimawandels auf die Lebensgrundlagen jüngerer und zukünftiger Generationen ethisch nicht zu rechtfertigen. Und das ist alles kontrovers und wird auch schmerzhaft. Und die Debatten dazu belasten uns heute schon in unserem Miteinander. Aber es ist lösbar.
Sagt Alena Büchs, die Chefin vom Deutschen Ethikrat. Der hat sich zum ersten Mal damit auseinandergesetzt, was Klimagerechtigkeit ist und wie Klimaschutz fair geht. Hi und herzlich willkommen zum Klima-Update, dem Nachrichtenpodcast von Klimareporter und der TAZ. Ich bin Susanne Schwarz, ich bin Klimaredakteurin bei der TAZ und ich spreche heute mit Katharina Schipkowski, ebenfalls Redakteurin bei der TAZ. Hi Katha.
Hi. Die drei Klimanachrichten der Woche, über die wir heute sprechen wollen, sind die Klimaschutzverträge der Bundesregierung, die Gefahr, die Europa durch die Klimakrise droht und der Ethikrat, der Empfehlungen für Klimagerechtigkeit ausgesprochen hat.
Ja, also die Bundesregierung bzw. Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen hat diese Woche sogenannte Klimaschutzverträge für die Industrie auf den Weg gebracht. Also es geht darum, dass die Produktion von zum Beispiel Stahl oder Zement oder Dünger, also ja von besonders klimaschädlichen Industriezweigen, irgendwann mal klimafreundlich wird. Über 20% der Emissionen in Deutschland kommen aus der Industrie, also das ist ein großer Posten. Und den zu schrumpfen gilt als relativ schwierig, zumindest ohne die Produktion einzustampfen. Also das war ja letztes Jahr zum Beispiel in Deutschland so, da sind die Emissionen insgesamt deutlich gefallen, aber eben auch, weil super wenig produziert wurde. Und jetzt kann man sagen, toll, Degrowth, aber eine gewisse Menge an Industrieprodukten brauchen wir ja doch noch und das muss eben spätestens 2045 klimaneutral passieren.
Und teilweise gibt es da wirklich technische Probleme und offene Fragen, aber teilweise ist es auch so, dass da einfach Wahnsinnsinvestitionen nötig sind und dass es selbst danach immer noch viel teurer ist, die neuen Anlagen zu betreiben als die alten. Also zum Beispiel, wenn man ein Stahlwerk auf Wasserstoffbetrieb umstellen will, dann braucht man eben zum einen die neue Anlage und zum anderen ist dann auch der Wasserstoff noch teuer, also der laufende Betrieb. Es gibt Länder, die haben fette Subventionsprogramme für den Ausbau einer grünen Industrie. In den USA zum Beispiel gibt es den Inflation Reduction Act, der ja unter dem Dach der Inflationsbekämpfung eigentlich ein sehr großes Klimaschutzprogramm ist. In Deutschland hingegen hat diese Woche zum Beispiel der Konzern Meyer Burger ein großes Werk für Solaranlagen mit hunderten Arbeitsplätzen dicht gemacht und will sich mehr auf das Geschäft in den USA fokussieren. Und die Klimaschutzverträge sollen eben grüne Industrie in Deutschland befördern.
Ja, und wie läuft das jetzt? Also in so einem Klimaschutzvertrag zwischen dem Staat und einem Industriekonzern wird die Förderung mit Staatsgeld an die Senkung der Emissionen geknüpft. Und welche Unternehmen davon profitieren, wird per Auktion ermittelt. Das ist das, was diese Woche passiert ist. Da ist jetzt die erste Runde gestartet, in der es um die Verteilung von 4 Milliarden Euro geht. Unternehmen machen ein Angebot, wie viel Geld sie brauchen, um eine Tonne CO2 zu vermeiden. Und die BieterInnen, die das am günstigsten können, die bekommen die Förderung. Und durch dieses Versteigerungsverfahren soll gewährleistet werden, ja, dass die Unternehmen halt nicht zu viel fordern. Weil in dem Fall, also wenn sie mehr fordern würden, als sie eigentlich brauchen, da würden sie ja das Risiko eingehen, ganz leer auszugehen, weil ihr Gebot dann eben vielleicht über dem der Konkurrenz liegt. Und die Idee ist, dass man so effizient sinnvolle Förderhöhen festlegen kann.
Das Unternehmen kümmert sich dann innerhalb von 3 Jahren um die Modernisierung und dann bekommt es Mehrkosten im Betrieb gegenüber einer konventionellen Anlage erstattet. Aber es ist anzunehmen, dass diese Mehrkosten weniger werden oder sogar irgendwann gar nicht mehr bestehen, weil es ja durch den europäischen Emissionshandel einen CO2-Preis gibt, der tendenziell steigt. Klimaschädlich zu produzieren wird dadurch ja immer teurer. Und irgendwann kommt der Punkt, an dem sich demgegenüber die klimafreundliche Anlage rechnet. Wenn das passiert, dann zahlen die Unternehmen das Plus an den Staat. Der bekommt also seine Fördersumme zumindest anteilig zurück. Das ist in den Klimaschutzverträgen geregelt.
Also man sieht an diesem dynamischen Prinzip, wie man es nennen könnte, ja schon. Also es ist ein bisschen schwer abzusehen, wie hoch jetzt die Gesamtkosten wirklich sein werden für dieses Programm. Denn man kann ja gewisse Faktoren nicht ganz genau vorhersehen. Also wie sich zum Beispiel der Preis von Wasserstoff entwickelt und auch der für CO2 im europäischen Emissionshandel. Also das kann noch in beide Richtungen gehen, teurer oder auch billiger werden als angenommen. Ja, erstmal schießt der Staat 4 Milliarden in diese erste Geburtsrunde. Für später im Jahr sind weitere Runden geplant. Da sind nochmal 19 Milliarden Euro veranschlagt. Und wahrscheinlich ist jetzt diese erste Runde auch erstmal so ein bisschen, ja, so ein Testballon, um zu gucken, ob das alles klappt, ob noch nachjustiert werden muss bei irgendwas. Denn es ist auf jeden Fall alles ziemlich kompliziert, wie da was berechnet wird bei den Geboten der Unternehmen. So in der Förderrichtlinie gibt es wirklich seitenweise irgendwelche Formeln. Ich kann es nicht als spaßige Abendlektüre empfehlen. Also das ist so, dass da sogar das Wirtschaftsministerium explizit dazu Stellung genommen hat. Die sagen ja, also schon absolute Fachleute brauchen so 5 Stunden, um dieses Formelwerk zu verstehen. Ja, also jetzt für die Transparenz gegenüber BürgerInnen so mitteloptimal, aber das Ministerium sagt, Leute, bei diesen enormen Fördersummen ist es angemessen in dieser Detailschärfe und Komplexität.
Und tatsächlich gibt es auch so gut wie keine Kritik. Also Greenpeace sagt, dass man da als Konzern auch Geld für die Nutzung von blauem Wasserstoff bekommen kann, ist nicht so gut. Blauer Wasserstoff ist ja der, der auf Basis von Erdgas hergestellt wird. Was eigentlich klimafreundlich ist, ist ja grüner Wasserstoff auf Ökostrombasis. Aber insgesamt lobt auch Greenpeace die Klimaschutzverträge. Greenpeace-Vorstand Martin Kaiser ist sogar bei Robert Habecks Pressekonferenz mit aufgetreten. Und sogar die FDP zeichnet sich diesmal nicht als Querschläger in der eigenen Regierungskoalition ab, sondern Fraktionsvize Lukas Köhler hat die Klimaschutzverträge ausdrücklich gelobt.
Wir kommen zu unserem zweiten Thema. Der Deutsche Ethikrat hat sich erstmals mit der Bewältigung der Klimakrise befasst und 13 Empfehlungen dazu abgegeben. Also das sind jetzt keine naturwissenschaftlichen oder politischen Empfehlungen, sondern es geht eben um die ethische Dimension, also die Frage nach Klimagerechtigkeit, nach Verantwortung und am Ende eigentlich um das Ziel eines guten Lebens für alle. Und der Rat sagt, Lasten und Pflichten im Kampf gegen den Klimawandel sollen so gerecht verteilt werden, dass eben möglichst alle Menschen die Mindestvoraussetzungen für ein gutes Leben erreichen können. Und dabei sollen die Bedürfnisse von Menschen, die davon noch am weitesten entfernt sind, vorrangig berücksichtigt werden.
Die Verantwortung für die Klimakatastrophe und die Belastung durch ihre Folgen sind ja sehr unterschiedlich verteilt. Also nicht nur innerhalb von Gesellschaften, weil die Reichen eben viel stärker zum Klimawandel beitragen als arme Leute, sondern ja auch international und eben auch intergenerationell, weil die Hauptverursacher die richtig schlimmen Auswirkungen der Katastrophe ja gar nicht mehr erleben werden. Das heißt, und das hat der Sprecher der Arbeitsgruppe Armin Grunwald auch explizit so gesagt, wer mehr hat und auch mehr zur Klimakrise beigetragen hat, muss mehr Verantwortung übernehmen. Und zwar nicht erst, wenn alle aktiv werden, sondern vorher, also jetzt.
Was den Mitgliedern des Ethikrats auch wichtig ist, ist die Politik in die Verantwortung zu nehmen und nicht so sehr die Einzelnen. Also wobei sie auch eine individuelle Verantwortung feststellen. Also jeder sei moralisch verpflichtet, im Rahmen seiner Möglichkeiten einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, sagen sie. Aber die Politik müsse halt bessere Rahmenbedingungen schaffen, um das den Individuen und den Unternehmen zu erleichtern. Die Rede ist davon, dass der Klimaschutz vornehmlich eine staatliche Aufgabe sei und sei unangemessen, von den BürgerInnen in Anführungsstrichen moralisches Heldentum zu erwarten, wenn der Staat dabei gleichzeitig Klimaschutzmaßnahmen torpediert oder ein Wirtschaftsmodell vorantreibt, das dem Klimaschutz sogar entgegensteht.
Dann lass uns mal konkret auf die 13 Empfehlungen gucken, die der Ethikrat abgibt. Wobei man sagen muss, dass die so konkret jetzt auch wieder nicht sind. Also der Ethikrat empfiehlt zum Beispiel, dass in Zukunft die Zivilgesellschaft stärker an der Entwicklung von Klimaschutzmaßnahmen beteiligt wird, indem Parteien, die Wissenschaft, Medien und Zivilgesellschaft viel mehr und öffentlicher zusammen diskutieren, also darüber diskutieren, wie wir es schaffen können, eine klimagerechte Zukunft zu erreichen. Das ist die erste Empfehlung. In der zweiten Empfehlung heißt es, dass die Kosten genau bestimmt und gerecht verteilt werden sollten, also sowohl innerhalb einer Gesellschaft als auch international und zwischen den Generationen. Außerdem erinnert der Ethikrat daran, dass das Pariser Klimaabkommen unbedingt einzuhalten ist und, da werden sie auch relativ konkret, dass man sich dem auf nationaler Ebene zum Beispiel über eine höhere CO2-Bepreisung nähern kann. wobei es dann aber, wie Sie auch betonen, einen sozialen Ausgleich geben muss, damit nicht die Armen proportional mehr zahlen. Da nennen Sie eine pauschale Rückerstattung pro Kopf, also beschreiben eigentlich das Klimageld, wie es angedacht ist, aber ja einfach noch nicht existiert. Mit Blick auf die internationale Ebene mahnt der Ethikrat den Ländern des globalen Südens, die Gelder für Klimaanpassung und Schäden, die ihnen zugesagt wurden, auch wirklich zu zahlen.
Eine der Empfehlungen richtet sich auch an die Medien, indem der Rat sagt, VertreterInnen aus Politik und Medien kommt eine überdurchschnittliche Verantwortung zu, einen konstruktiven Diskurs zu ermöglichen, und zwar indem JournalistInnen in angemessenem Umfang und sachlich berichten und dabei KlimawandelleugnerInnen und auch Pseudolösungen nicht allzu viel Raum geben. In einem weiteren Punkt führt der Ethikrat dann noch den Gesundheitssektor an, der aufgrund der großen gesundheitlichen Auswirkungen der Klimakrise verstärkt in der Verantwortung sei. Und da sollen die Regeln und die Ressourcenverteilung so verändert werden, dass Fragen der Klimaanpassung besondere Aufmerksamkeit erhalten. Und zum Schluss sagt der Rat noch, das alles muss logischerweise schnell passieren. Das haben wir ja auch schon im Intro gehört, denn für Verschleppung und Verzögerung ist halt einfach keine Zeit. Man kann vielleicht zusammenfassend sagen, dass der Ethikrat zwar wenig konkrete Maßnahmen und zum Beispiel ja jetzt gar keine Verbote von irgendwas fordert oder so, aber schon eindringlich dazu aufruft, die Gerechtigkeitsdimension der Klimakrise viel stärker zu berücksichtigen in der Klimapolitik. Und auch der Krise und ihrer Bewältigung in praktisch allen Bereichen insgesamt mehr Priorität einzuräumen und schnell ins Handeln zu kommen. Und das kann ja eigentlich nicht oft genug gesagt werden.
Ja, das stimmt. Allerdings gibt es darüber keine Einstimmigkeit innerhalb des Gremiums. 3 Mitglieder haben sich in einem Sondervotum gegen das Gutachten ausgesprochen, weil es ihnen teilweise zu weit geht und gleichzeitig auch zu schwammig bleibt. Und ein bisschen argumentieren sie auch so in die Richtung, das bringt doch alles nichts, indem sie sagen, dass selbst große nationale Anstrengungen zur Verbesserung der CO2-Bilanz einen sehr geringen Einfluss auf den globalen CO2-Ausstoß haben. Und ja, vor diesem Hintergrund die Eingriffe in die individuelle Freiheit der BürgerInnen eben unverhältnismäßig seien. Also das ist ein bekanntes Argument, das man immer wieder von Gegnerinnen von Klimapolitik hört. Trotzdem schließen sie sich dem Mehrheitsvotum teilweise an, indem sie anerkennen, dass die Bewältigung des Klimawandels zu den großen Menschheitsaufgaben der Gegenwart und Zukunft gehört.
Ja, das ist vielleicht eine gute Überleitung zu unserem dritten Thema für heute. Die Klimarisiken für den europäischen Kontinent sind enorm hoch und die Lebensbedingungen akut bedroht. Zu dem Schluss kommt die Europäische Umweltagentur, die in Kopenhagen ansässig ist und die in dieser Woche die erste europäische Risikobewertung veröffentlicht hat. Dazu hat sie Daten des Weltklimarats und des europäischen Erdbeobachtungssystems Copernicus genutzt und auch nationale Risikobewertungen von Regierungen. Und die Quintessenz ist, alle lebenswichtigen Bereiche sind in Gefahr, also die Gesundheit der Menschen in Europa ist bedroht, die Energie- und Ernährungssicherheit ist in Gefahr, die Ökosysteme, die Infrastruktur, die Wasserressourcen, die Finanzstabilität. All das ist durch den Klimawandel entweder jetzt schon in einem kritischen Zustand oder akut bedroht. Das ist eine ziemlich deutliche Warnung, die Umweltagentur ausspricht. Wenn jetzt nicht entschieden gehandelt wird, könnten die meisten der Risiken bis zum Ende dieses Jahrhunderts ein kritisches oder katastrophales Ausmaß erreichen. Und das heißt, hunderttausende Menschen würden durch Hitzewellen sterben. Und allein die wirtschaftlichen Verluste durch die Überschwemmungen an den Küsten könnten mehr als 1 Billion Euro pro Jahr übersteigen.
Der Bericht soll den Ländern helfen, Maßnahmen zu treffen, damit das eben nicht passiert. Wobei man auch sagen muss, nichts daran ist jetzt völlig überraschend oder war vorher völlig unbekannt. Aber so ist das ja häufig bei Klimanachrichten oder bei Klimabestandsaufnahmen. Wobei es auch ja häufig einfach noch schlimmer ist, als man angenommen hatte. Die Europäische Umweltagentur stellt jedenfalls fest, dass die bis jetzt getroffenen und in Planung befindlichen Vorkehrungen nicht reichen, um mit den rasant steigenden Risiken Schritt zu halten. Wobei die Risiken natürlich innerhalb Europas unterschiedlich verteilt sind. Zum Beispiel ist Südeuropa besonders gefährdet durch Waldbrände, Hitze und Wasserknappheit, was wiederum die Agrarproduktion, die Arbeit im Freien und die menschliche Gesundheit gefährdet. Dagegen sind tiefgelegene Küstenregionen natürlich eher durch Überschwemmungen, Erosionen und das Eindringen von Salzwasser ins Grundwasser bedroht. Das betrifft auch viele Großstädte.
Insgesamt zählt der Bericht 36 Hauptrisiken auf, von denen mehr als die Hälfte eine sofortige Intensivierung der Maßnahmen erfordere. Und 8 Risiken sind nochmal als besonders dringlich herausgehoben, und zwar die Stabilität der Ökosysteme, der Schutz von Menschen und Infrastruktur vor Hitze, Waldbränden und Überschwemmungen und die Finanzierung europäischer Solidaritätsmechanismen, wie zum Beispiel des EU-Solidaritätsfonds, mit dem Länder unterstützt werden, die von Natur- oder Gesundheitskatastrophen betroffen sind.
Ja, zum Schluss noch vielleicht ein kleiner Disclaimer, weil natürlich die Feststellung der Umweltagentur, Europa heize sich im internationalen Vergleich besonders schnell auf, viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Man muss aber vorsichtig sein mit der Schlussfolgerung, Europa sei besonders stark betroffen von der Klimakrise. Beziehungsweise im Umkehrschluss, es sei gar nicht der globale Süden, der besonders betroffen sei, sondern eben Europa. Erstens reicht gerade in Regionen, die schon immer heiß waren, eben auch eine geringere Erderwärmung aus, um sie unbewohnbar zu machen. Und dann hat Betroffenheit ja auch verschiedene Komponenten. Einmal die Größe der Gefahr, also zum Beispiel wie heiß es wird, aber auch die Exposition, also wie stark man der Gefahr physisch ausgesetzt ist. Und auch die Vulnerabilität, also wie gut man sich von vornherein schützen oder wieder erholen kann. Und gerade in letzterem Bereich ist es natürlich immer so, wohlhabendere Länder wie die in Europa haben viel mehr Handlungsspielraum, haben mehr Geld für Anpassungsmaßnahmen, das an anderer Stelle in anderen Ländern fehlt. Also nur soweit dazu, dass diese Studie jetzt nicht bedeutet, dass diese zentrale Klimaungerechtigkeit plötzlich nicht mehr besteht, dass also Industrieländer die Klimakrise in erster Linie ausgelöst haben, aber die anderen Länder besonders darunter leiden.
Ja, das ist ja auch oft bei Schadensstatistiken so, dass da rauskommt, dass die wirtschaftlichen Schäden durch Extremwetter zum Beispiel in den USA besonders groß waren oder in anderen reichen Ländern. Und das liegt halt daran, dass da mehr große Häuser oder teure Autos und so weiter rumstehen als in Bangladesch. Mhm. Und ja, also wenn jetzt beide Länder, also USA und Bangladesch, von der Überschwemmung des ungefähr selben Ausmaßes getroffen würden, wäre wahrscheinlich der Schaden in den USA in absoluten Zahlen größer, aber für die Menschen und vor allem auch die Volkswirtschaft als Ganzes ist es wahrscheinlich trotzdem weniger dramatisch. Ja, aber es ist ja, glaube ich, so, dass viele Leute bewusst oder auch unbewusst lange dachten, dass die Klimakrise gar nicht so sehr ein Problem für sie wäre, jetzt hier in Europa zum Beispiel, sondern was irgendwie weit weg passiert, bei irgendwelchen Eisbären oder so. Und das zeigen solche Veröffentlichungen wie die von der Europäischen Umweltagentur halt immer wieder gut. Nee, das ist nicht so. Also die Klimakrise, die ist auch hier in Europa ein massives Problem und wird's noch viel mehr. Mit der guten Nachricht, dass wir durchaus handeln können.
Ja, mit dieser guten Nachricht enden wir. Die Folge für heute ist vorbei. Schön, dass ihr zugehört habt. Abonniert uns gerne in eurer Podcast-App. Lasst uns gerne eine Bewertung da und schreibt uns eine Mail, wenn ihr euch direkt erreichen wollt. Und zwar an klima-update@klimareporter.de.
Ja, auch von mir danke fürs Zuhören und schönes Wochenende. Ciao.
Ciao.
Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. in Kooperation mit der TAZ und der TAZ-Panther-Stiftung. Es wird im Wechsel moderiert von Verena Kern, Sandra Kirchner, Katharina Schipkowski und Susanne Schwarz. Unser Produzent ist Christian Eichler. Ihr könnt unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Dazu besucht uns auf www.verein-klimawissen.de.